So, ja, jetzt kehren wir also endlich mal zurück zum Abschluss des Kapitels über natürliche Transformationen. Mensch, ist schon doch fortgeschrittener, als ich jetzt dachte mit der Zeit. So, das Erste, was wir also letztes Mal nicht fertig gekriegt hatten, wäre also der Beweis des Yoneda-Lemmas. Wissen sicher alle noch, was das sagt. Ich schreibe es trotzdem nochmal an. So, nicht? Also nochmal, das Yoneda-Lemma ist nun wirklich eins der großen Wunder der Natur. Je nachdem, ob man jetzt Platonist oder nicht Platonist ist, also Natur oder menschlicher Geist. Das Lemma heißt noch nicht mal Yoneda-Lemma, das heißt einfach nur Yoneda. Also da hat man was erreicht. Ja? Also wenn die Sätze, die man beweist, nicht mehr den Satz, den Namen sowas wie Satz von Weierstraß tragen, sondern nur noch den eigenen Namen. Das sagt etwas über kovariante, mengenwertige Funktoren und ihr Verhältnis in der Funktorkategorie zu repräsentierbaren Funktoren. Ich nehme mir also mal ein repräsentierendes Objekt her, A in Ob C. Dann folgt, der kovariante Homm-Funktor von A, die natürlichen Transformationen vom kovarianten Homm-Funktor zu A nach G sind in Bijektion mit GA. Das heißt also, ich habe vollständigen Überblick über dieses zunächst einmal furchterregend komplexe Objekt hier. So, und zwar sehen die entsprechenden Teile der Bijektion folgendermaßen aus, einmal von links nach rechts. Da habe ich eine natürliche Transformation Alpha und muss mir ein Element von GA ausdenken. So, da bilde ich ab auf das, was mir einfällt, nämlich ich nehme die Komponente meiner natürlichen Transformation bei A, das ist eine Abbildung von CA, A nach GA, ist ja schon ganz vielversprechend. Ich habe also ein Element von GA, sobald ich eins finde von CA, A, ja, kein Problem, ich nehme die Identität. So, und umgekehrt, das nehmen wir mal Z, also Y ist Standard, Z nicht. Umgekehrt habe ich hier also so ein Element X und muss mir dazu eine natürliche Transformation ausdenken. Die hatte ich letztes Mal kompliziert notiert, indem ich also explizit noch die Abhängigkeit vom Typ dazu geschrieben habe, gewissermaßen im Stile von System F. So, nun hängt aber der tatsächliche Programmierausdruck gewissermaßen, den ich dann bekomme, gar nicht vom Typ ab. Also ich werde das jetzt mal ganz frech ohne Bezugnahme auf das Objekt schreiben, sondern ich werde einfach nur einen uniformen Lambda-Ausdruck angeben. Nicht? Das muss ja jetzt werden, eine Abbildung von CA, B nach GB für jedes B. Aber wie gesagt, die Definition dieser Abbildung wird von G gar nicht abhängen. Denn, naja, also ich muss abbilden irgendein H, das ist also jetzt irgendwas von A in irgendein B und muss was produzieren vom Typ GB. Naja, ganz leicht. Ich bilde GH, das ist jetzt eine Abbildung von GA nach GB und der kann ich ja dieses vorhandene Element von GA anfüttern, dann bekomme ich was vom Typ GB. So, nicht? Damit sind also plötzlich beide Richtungen ganz einfache Ausdrücke. Was ich hier tue, ist praktisch polymorph programmieren. Ja? Also in Haskell würde ich das ja auch so machen. Ja? Also in Haskell würde ich auch die Abhängigkeit vom Typ nicht explizit machen, sondern ich würde einfach diesen Lambda-Ausdruck hinschreiben und damit zufrieden sein, dass der für jedes B funktioniert. So, soweit waren wir letztes Mal. Es fehlt der Beweis. So, kann mir jemand auflisten, was da zu zeigen ist? Dass, der Beweis ist in erster Linie eine Übung in nicht den Überblick verlieren. Also, welche Dinge muss ich zeigen? Ja? Genau. Nee, denn das folgt dann ja. Also es ist zunächst mal übrigens keine Menge, also es ist ein fürchterlich übles Objekt, also noch nicht einmal eine Klasse. Also es ist nur ein Konglomerat, aber es ist in Bijektion mit einer Menge und deswegen harmlos. Damit es eine Menge wäre, müssten insbesondere, ne, also es dürfte, damit es eine Menge ist, insbesondere ja nicht klassenmäßig, na, also schon die Elemente von dem Ding, ja, eine einzelne natürliche Transformation besteht aus klassenmäßig vielen Abbildungen. Nicht? Das hat keine Chance, eine Menge zu sein. Also schon die natürlichen Transformationen selber sind keine Mengen und eine riesige Menge, die eine Ansammlung von natürlichen Transformationen ist, dann schon gar nicht. Nicht? Aber es ist in Bijektion mit einer Menge, das heißt also, es ist hinreichend klein und damit kein Problem. Nee, also muss ich nicht. Ich mache das ja hier gerade, das kommt hinterher raus.
Ja. Die Abbildungen hier Bijektion definieren, also das wäre sagen, das Inverse.
Genau, dass die gegenseitig invers sind. Nicht? Und dann ist aber auch schon Schluss. Nicht? Also Elemente von GA, da habe ich keine weiteren Anforderungen dran, ja, keine Struktur drauf. Also ich muss wirklich nur zeigen, Natürlichkeit von dieser Transformation, auf die ich das X abbilde, und gegenseitige Inversheit oder wie auch immer das Substantiv dazu ist. Also, ich muss zeigen, dieses Groß Z von X ist natürlich. Ich male nochmal das Diagramm hin. Also, so, jetzt brauchen wir irgendeine Funktion, die sagen wir, von B nach C geht, ja, dann bekommen wir zu dieser, oder nicht Funktion, also Morphismus, dann bekommen wir zu diesem Morphismus ein Natürlichkeitsviereck. Das sieht so aus. Ich bekomme also hier auch von dem F eine Abbildung von CAB nach CAC, das ist, die schreibe ich C von A, F, und was tut die? Die bildet ja ab ein Element auf Komposition mit F von links, nicht? Also G wird abgebildet auf FG. Ist das richtig? Nee, irgendwas stimmt hier vom Typ. Doch, passt. So, dann habe ich hier mein ZX. Ich male jetzt mal deutlichkeitshalber doch die Indizes dran, nicht? Also bei B. Und hier unten bei C. Und das landet hier einmal in GA, hier unten in GB und hier die rechte Kante ist GF. So, ich muss also zeigen, dass das kommutiert. Ja, gut, und da rechne ich los, nicht? Also ganz blind. So, ich nehme hier dieses G wieder als mein Element her, auf dem ich rechne. Also GF von ZXB von G ist gleich, so ZXB ist ja dieser Ausdruck hier, ja, also ZXB ist Anwenden von G von dem Argument auf X, ja. Ah, natürlich, ja, um Himmels Willen, ja. Danke. So, sehr richtig. So, also, nicht nochmal, also ZX ist G auf das Argument draufhauen und anwenden auf X, nicht? Das heißt, also haben wir jetzt GF von GG von X. Und untenrum haben wir ZXB von CAF von G. Gut, da steht noch, was CAF macht. Das bildet G ab auf FG. Ja, das heißt, das ist ZXC von FG. Und nochmal, ZX wendet Groß G aufs Argument an, hier also auf FG, und das Ganze wird angewendet auf X. Da kommt also raus gleich G FG von X. Gut, was wegen Funktorialität von G netterweise gleich dem Ding da oben ist. So, und dann müssen wir als nächstes zeigen, dass Y und Z zueinander invers sind. Gut, das ist ein bisschen Overkill, weil, also formal gesehen, nicht, weil mir ja für eine Mengenabbildung, für Bijektivität reicht, dass sie eben injektiv und surjektiv ist. Also ich brauche nicht zu zeigen, dass sie also mit ihrem irgendeinem Inversen gegenseitig invers ist. Aber letztlich sind die Rechnungen, die man dabei anstellt, dann genau dieselben wie die, die man macht, um zu zeigen, dass die Dinger gegenseitig invers sind. Nicht? Also insbesondere bei Surjektivität muss man eben zeigen, dieses Ding hier ist ein Urbild von X unter Y. Nicht? Also das nimmt sich alles nix. Gut, fangen wir also an. Also wir zeigen Y komponiert mit Z ist Identität. Das heißt, wir fangen an mit X und bilden also Y von Z von X. So, da rechne ich jetzt mal wieder frech so polymorph. Das heißt, ich nehme wirklich nur diesen Ausdruck da für Z von X. Das ist also Y von Lambda H Punkt GH von X. So, ich halte das durch mit meiner objektfreien Schreibweise und schreibe also hier statt Alpha A einfach Alpha. Ja? So, das heißt, das ist Lambda H von GH von X, kein Index, angewendet auf, so, jetzt habe ich ja kein A, also schreibe ich einfach it. Ja, also auch it ist gewissermaßen eine polymorphe Funktion. Ja, also ich kann da denn das Objekt weglassen, das weiß trotzdem jeder, was gemeint ist, wenn man das einmal durchanalysiert. So. Okay, das heißt, jetzt muss ich nur noch diese Funktion, die h abbildet, auf das hier anwenden, auf it. Das heißt, ich mache Beta-Reduktion gewissermaßen. Da kommt also raus g it von x. Ja, und weil g Identitäten bewahrt, ist das natürlich gleich x. So, wir haben also jetzt beide Eigenschaften von Funktoren verwendet. Nicht? Also erstens, dass sie kompatibel mit Komposition sind. Das hat uns die Natürlichkeit von dem z von x garantiert. Und die Tatsache, dass g Identitäten bewahrt, liefert uns hier die Gleichung yz gleich it. Und umgekehrt, zy gleich it, naja, da müssen wir also jetzt anfangen mit so einem Alpha, nicht, einer natürlichen Transformation. Das nochmal. Von Kovarianten Hompfunktor für a nach g. Und dann rechnen wir mal los. Z von y alpha ist gleich, rechnen wir aus nochmal oder gucken nochmal nach, was y alpha ist. Gut, das war alpha a angewendet auf it a. Jetzt mache ich es der Übersichtlichkeit halber mal wieder mit Indizes. So, und davon bilde ich jetzt Z. Das ist wieder mein Lambda-Ausdruck da oben. Also das ist Lambda H Punkt G von H angewendet auf Alpha A von it A. So, jetzt kommt Natürlichkeit. Ich schreibe nochmal das Natürlichkeitsdiagramm hin, das wir hier brauchen. Ja, wir haben hier unser H. Gut, ich habe nicht gesagt, von wo nach wo es läuft, aber sagen wir mal, es läuft irgendwie von B nach C. Dann läuft also, nee, was ist andersrum? Dann läuft also GH von GB nach GC. Und hier oben haben wir unsere natürliche Transformation CAB nach GB. Und das ist hier Alpha B. Nee, gar nicht wahr. Wir wollen die Instanz für A. So, das heißt, das H fängt tatsächlich bei A an und geht nach B, natürlich. So, hier haben wir C von A, H. Hier unten C von A, B. Und hier querlaufend. So, das hier ist natürlich Alpha A und das hier ist Alpha B. So. Okay, und wir sehen jetzt hier den Pfad hier oben, angewendet auf Identität. So, das heißt, wir dürfen alternativ den Pfad unten nehmen. Nicht? Das ist also, weil Alpha natürlich ist, ist das gleich Lambda H Punkt Alpha B von CAH, also Hompfunktor angewendet auf H, von it A. Gut, das hier können wir ausrechnen. Ne? Wir wissen, was der Hompfunktor tut. Der komponiert von links mit seinem Argument. Das heißt, das ist jetzt Lambda H Alpha B von, naja, gut, er komponiert also H mit it A, rauskommt natürlich H. So, und jetzt machen wir Eta-Kontraktion, nicht? Also diejenige Abbildung, die H abbildet auf Alpha B von H, ist natürlich einfach Alpha B. Ja? So, jetzt hätte ich hier vorne nochmal einen Index dran schreiben müssen. Wir waren also die ganze Zeit bei B und sehen also, dass ZY von Alpha dieselben Komponenten hat wie Alpha, also gleich Alpha ist. Also deswegen also ZY. Ja, doch, genauso. Okay, ja, das war also die gesamte Rechnung schon. Nicht mit anderen Worten, wenn es mal hingeschrieben ist, dann kann nicht mehr richtig viel schief gehen. Man muss eben, wie gesagt, die Buchhaltung richtig machen und da Objekte von komplizierten Typen im Auge behalten. Aber ansonsten passiert nichts weiter. So, wir gucken uns eben beispielsweise zwei Anwendungen an. Gut, das hätte man vielleicht gerne früher gesehen, weil es natürlich auch sich auf den Zettel noch bezieht. So, als eine Anwendung, da kommt mal wieder dieser Quadrierungsfunktor daher, ja, also haben wir die natürlichen Transformationen von Identität auf Set nach Q. Wobei Qx wieder der Quadrierungsfunktor ist. So, ja. Ideen, wie wir da rangehen, mittels Yoneda. Haben wir vorweg gefragt, wie viele solche natürliche Transformationen fallen einem denn ein? Also, ich muss bilden. Eine natürliche Transformation Alpha mit Komponenten x bei x, die von x nach x kreuz x gehen. Ich muss also ein Element von x, sagen wir klein x, auf ein Paar abbilden. Das fällt mir ein. Ja. Einfach nur xx. So, es fällt mir nichts anderes ein, was irgendwie natürlich wäre. Ich kann mir ja jetzt nicht ein Element von groß x irgendwie aus der Nase ziehen oder sowas. Ja, das heißt also, mit ein bisschen Glück ist das die einzige, nicht? So, wie sieht man das anhand von Yoneda? Ja. Genau, nicht? Also wer wird durch 1 repräsentiert? Genau, nicht? Also dieser Funktor hier ist, der Trick ist repräsentierbar. Haben wir uns praktisch schon überlegt. Ja, das ist die Entsprechung zwischen Elementen und konstanten Abbildungen. Ja, nicht gleich, sondern isomorph, nicht? Also, und zwar ist der Isomorphismus eben von einer Menge x mit Set von 1, x ist derjenige, der x auf x-Bang abbildet. Ne? So. Also, das hier ist also ein repräsentierbarer Funktor, der uns also das heißt, das erlaubt jetzt Anwendung des Yoneda-Lemmas. Was kommt raus? Wie viele, sagen wir mal nur, wie viele natürliche Transformationen gibt es also hier? Oder welche Menge müssen wir uns angucken? Ja? Q von 1, nicht? Genau. Na, also wir haben hier Set von 1, Unterstrich nach Q. Das heißt, das hier ist isomorph zu Q von 1 gleich 1 kreuz 1. Gut, das ist also eine einelementige Menge. Nicht? Das heißt, Ja, es gibt wirklich nur eine einzige natürliche Transformation und wir könnten jetzt dann diese Rechnung nachverfolgen und zeigen, dass dieses eine Element von Q1 uns auf dem Wege genau diese natürliche Transformation hier liefert. In der Tat, können wir ja tun. Ja? Wir können das also ausrechnen nach der Formel da oben, nicht? Nach mittels des Z. Also ich habe, wenn 1 diese Menge hier ist, die also nur Stern enthält, dann habe ich also hier als meine natürliche Transformation Z von Stern, Stern. Sagen wir, Komponente bei X ist also Lambda, was? Lambda H. H ist jetzt eine Abbildung von 1 nach X, nicht? Also im wesentlichen Element von X. Punkt GH von Stern, Stern. Also, nicht G, sondern Q. Also QH von Stern, Stern. So, QH von Stern, Stern ist aber H Kreuz H von Stern, Stern. Das ist also H Stern, H Stern. So, mit anderen Worten, dieses Ding hier, das steht ja unter unserem Isomorphismus hier für das Element H Stern und das Element H Stern wird also abgebildet auf H Stern, H Stern. So, ne, das heißt also, das, was wir hingeschrieben haben, war genau richtig geraten. Es ist nicht zufällig was Mysteriöses, was wir übersehen haben. Wenn es so wäre, wäre das hier nicht natürlich. Gut, das ist also der eine, nicht? Dann haben wir noch einen zweiten. Nämlich die natürlichen Transformationen von Q in sich selber. Ich kann es auf Schlag sagen, wie viele es gibt. Vier. Denn? Genau, nicht? Das sind also die vier Möglichkeiten, die man hat. Ich glaube, das haben wir. Ach so, wir haben das gemacht, ne? Kann das sein? Wir haben das besprochen. Okay, ich dachte schon nicht. Ja, dann haben wir ja doch die Beispiele, die man für einen Zettel brauchte, gemacht. Ich wollte schon schlechtes Gewissen haben. So, okay, also alles erledigt, nicht? Ja. Ja, gute Frage, nicht? Also, nämlich? Genau, linke oder rechte Projektion, nicht? Also das kann man nochmal verfolgen. Also, nicht? Nat von U, EZ nicht, das wäre also isomorph zu, weil naja, Q wird eben repräsentiert durch 2. Das heißt, das wäre 2, ne, also EZ angewendet auf 2. Und naja, sagen wir, 2 ist Top, Bottom, ja, dann hätten wir für jedes dieser beiden Elemente hätten wir eine natürliche Transformation. Zum Beispiel, ja, also Z von Bottom bei X wäre Lambda H, was jetzt also hier in Q lebt, aber Q als Kovariante Homfunktor für 2, ja, das heißt, wir haben ja das irgendwie von 2 nach X, ja. Gut. Eine Abbildung von 2 nach x ist natürlich dasselbe wie ein Paar von Elementen von x. So, und da kommt raus it h von bottom. So. Und das hier ist einfach gleich h von bottom, mit anderen Worten ist Projektion auf die erste Komponente. Und genauso Projektion auf die zweite. Gut, ja, das war also die Geschichte mit Jonida. das hatten wir. Das hatten wir. So, ja, jetzt gibt es noch ein paar schöne Beispiele von natürlichen Transformationen. Einfach nur, damit man mal ein paar von den Dingern sieht. Und zwar behaupte ich, gibt es eine natürliche Transformation von der Identität in den Potenzmengenfunktor. In der Tat, nach Jonny, da können wir sagen, wie viele, nämlich?
Eine ganze.
Was? Eine. Alternativvorschläge?
Zwei.
Zwei, nämlich? Also welchen Elementen entsprechen die? Ja. Genau, nicht? Das ist das sind die beiden Möglichkeiten. Ja, also ich habe einmal hier eine, die will ich Eta nennen, aus bestimmten Gründen. Die bildet einfach ab ein Element x auf einer Menge von x. So, nicht? Die, also weil wir ja gesehen haben, dass Identität repräsentierbar ist, ist also die Menge dieser natürlichen Transformationen isomorph zur Potenzmenge von 1. So, nicht? Und gut, die Potenzmenge von 1 enthält nun mal zwei Elemente, nämlich die leere Menge und die ganze Menge. Und wenn ich die ganze Menge nehme, dann kommt genau das hier. Und wenn ich die leere Menge nehme, dann kommt raus die, die mich jetzt nicht so interessiert, die einfach konstant alles auf die leere Menge abbildet. Nicht generell gibt es also so praktisch so einen Begriff von Konstante eines Funktors. Ja? Und zwar sind das eben die konstanten natürlichen Transformationen in den Funktor. Und hier die Potenzmenge hat eben logischerweise ja eine Konstante, nämlich die leere Menge. Gibt andere Mengen, die haben mehr Konstanten. Also zum Beispiel haben wir der Linearkombinationsfunktor, war der dran? Nee, ne? Nee. Gut. Ja, also zum Beispiel der Multimengenfunktor, ja, der Wiederholung von Elementen zulässt. Also der identifiziert nur bis auf Reihenfolge, aber nicht Wiederholungen streicht. Der hat mehr Konstanten, nicht? Der hat leere Menge und, nee, der hat nicht mehr Konstanten. Nee, der hat auch nur die eine. Wieso hat er so wenig Konstanten? Ja, Richtig. Er hat mehr natürliche Transformationen von der Identität da rein, nämlich praktisch eine, die zwei Kopien anlegt von Element, eine, die drei Kopien anlegt und so weiter. Aber nur eine ist eben konstant, nämlich die, die keine Kopie nimmt von dem Element. So. Okay, also das Ding haben wir und wir haben eine natürliche Transformation von vom doppelt kovarianten Potenzmengenfunktor in den Potenzmengenfunktor zurück. Der nimmt sich jetzt eine Menge von Mengen. Ich schreibe mal Mengensysteme immer gerne mit so deutschen Buchstaben. Also das hier ist ein deutsches A, Groß A. Also das ist praktisch Fraktur in Schreibschrift. Ja. Ich weiß nicht, ob das echte Sütterlin-Schrift ist, aber so wird es an der Tafel immer geschrieben. Also in LaTeX ist das dann / mathfrak und erscheint in echter Fraktur. So, gut. Wohin bilde ich das ab? Ich muss eben aus einer Menge von Mengen eine einzelne Menge machen. Gut, da gibt es nur mehrere Arten, das zu machen. Die Methode der Wahl ist in diesem Falle hier einfach die große Vereinigung über dieses Mengensystem zu bilden. Ja, das heißt, die Menge aller x, so das gilt, es existiert ein a in meinem Mengensystem, so das gilt, x ist in a. So, gut, hier oben, da müssen wir mehr oder weniger Natürlichkeit nicht nachrechnen, weil wir es geschenkt bekommen per Yoneda. Ne? Wir müssen nur korrekt nachrechnen, dass das Ding da eine von den beiden Transformationen ist, die wir aus Yoneda rauskriegen. Hier müsste man im Grunde wirklich mal nachrechnen, dass das natürlich ist. Ne? Und einfach nur so aus Spaß machen wir das mal. Um sich dran zu gewöhnen. Also, was haben wir? Wir haben doppelt kovariante Potenzmenge von x und hier unten von y. Und hier haben wir doppelt kovariant von f. Naja, das ist dann so die Stelle, wo man eigentlich anfängt, Kopfschmerzen zu kriegen. Dann schreiben wir also mal hin, was das Ding tut. Ja, also das Ding bildet ab a auf. Also Deutsch A auf das Bild von Deutsch A unter Potenzmenge von F. Das heißt, auf die Menge aller Bilder von Mengen A, die in Deutsch A sind. So. Okay. So, waagerecht laufen μ x und μ y, nicht? Und hier kommen wir an in Potenzmenge von natürlich x, hier von y und hier läuft Potenzmenge von f.
Ja? Von der Vereinigung,
ja? Das Lateinische ist ja ein Element von dem Deutsch A. Das Deutsch A ist ein Element von so einem Tier her, also Potenzmenge von x, also eine Menge von Teilmengen von x. Ja, das Lateinisch A ist also eine Teilmenge von x. Von der ich dann prüfen kann, ob das klein x, was selbst in x liegt. Ach, ja, ja, natürlich. Jo. So, ja, das muss man mal nachrechnen. Nicht? Also, das hier ist einfach Bild, ja, μx bildet Vereinigung. Ja? Also hier haben wir Vereinigung von A und hier unten bekommen wir Bild der Vereinigung von A. Und ja, hier wird es schwer zu schreiben, ja, also hier bilden wir die Vereinigung aller dieser Mengen, ja, das heißt also zu zeigen ist letztlich die Vereinigung, so jetzt schalte ich mal um zwischen Index-Schreibweise und Mengensystem-Schreibweise für die große Vereinigung, ja, also zu zeigen ist wenn ich über alle Mengen in A laufe, jeweils mir das Bild von dieser Menge unter F angucke und das alles rauf vereinige, dann kommt dasselbe raus wie F das Bild von derselben Vereinigung, wo ich also über alle Mengen in A laufe und dann einfach die Menge A selber in die Vereinigung reinstopfe. So, mit anderen Worten, ja, das ist die Natürlichkeit von dem μ. Die ist ein algebraisches Gesetz. Nämlich Kompatibilität von F mit großer Vereinigung. So, und was wir hier sehen, ist, dass also praktisch die Potenzmenge irgendwo auch was Algebraisches ist. Ja, nämlich was Algebraisches, was ich bekomme aus Konstante an der, irgendwie, das ist gut, das ist hier ein Spezialfall von, ja, also wenn A leer ist, sind diese beiden großen Vereinigungen leer, okay, geschenkt. Und vor allem eben große Vereinigungen. Was damit korrespondiert, dass das Ding so vollständigen Ordnungen korreliert. Ja? Also vollständig in dem Sinne, dass alle suprema existieren. So, ja, das hier müsste man also nachrechnen, dieses algebraische Gesetz hier. Sieht man so ein bisschen. Ne? Also, wenn x in der linken Seite ist, dann existiert also so ein A aus Deutsch A, sodass x in A ist. Ja, ich ersetze das mal. So, dann existiert also so ein lateinisch A, sodass klein x aus Groß A ist. Und damit folgt x ist in der großen Vereinigung von A und damit folgt, dass f von x, was nämlich das eigentliche Element ist, was mich hier interessiert, ja, ich laufe über alle Elemente von Groß A rüber und alle Elemente von, achso, nicht x in der, auf der linken Seite, sondern falsch, y. Also y ist dann fx für so ein x. Ich bilde ja nochmal so. Das heißt also, x ist in der Vereinigung und also fx, was ja gleich y war, das ist in f von dieser großen Vereinigung. Und umgekehrt ist genauso leicht. So, das war jetzt also hier Inklusion von links nach rechts und für die umgekehrte Inklusion, wenn y in der rechten Seite liegt, dann heißt das also, es existiert ein x in der großen Vereinigung von A. Das auf y abgebildet wird. Dann existiert also per Definition der großen Vereinigung wieder so eine einzelne Menge, lateinisch a aus Deutsch a, mit x in, nicht Deutsch a, sondern lateinisch a. Und damit folgt, dass y jetzt im Bild dieser einzelnen Menge liegt und damit auch auf der linken Seite. So. Von etwas höherer Warte gesprochen, sind sowohl Bild als auch große Vereinigung jeweils durch Existenzquantoren definiert und zwei aufeinanderfolgende Existenzquantoren darf ich vertauschen. Gut, so, das war also jetzt hier Natürlichkeit der großen Vereinigung. Das ist so eine Art Vorgriff aufs nächste Semester. Ja, also das ist praktisch Werbung für Stefan. So, was hier also jetzt mit noch ein bisschen weiteren Gesetze nachrechnen folgt, ist, dass die Potenzmenge eine Monade ist. Also der Potenzmengenfunktor eine Monade ist, nämlich, ja, genauer gesagt, diese Daten hier, das Eta, das μ und der Potenzmengenfunktor, die bilden zusammen eine Monade. Und so eine Monade verkörpert also praktisch den Begriff der algebraischen Theorie. So, und dann kann man also hingehen und auch noch Modelle dieser algebraischen Theorie sich angucken. Das sind also verschiedene Kategorien, in denen ich die Monade interpretiere. Insbesondere gibt es eine größte Kategorie gewissermaßen aller Modelle der Monade. Und das sind eben bekannte algebraische Theorien, also bekannte algebraische Kategorien. Ich kann eine andere Monade hinschreiben für Monoide zum Beispiel, und deren Algebren sind genau die Monoide. Und die Algebren dieser die Algebren dieser Potenzmengenmonade sind gerade die supremumsvollständigen Verbände. Und nur mal, um die Mathematiker noch anzulocken, jetzt ist nur noch einer da, nee, zwei. Ich definiere mal U von x gleich die Menge aller Teilmengen der Potenzmenge, so das gilt. U ist ein Ultrafilter, naja, das haben wir letztes Mal schon angedeutet, ja. So, also das hier ist die Ultrafiltermonade. Also auch dieses Ding ist eine Monade. Hat also auch solche natürlichen Transformationen plus gewisse algebraische Gesetze. Und die Menge oder die Klasse der Algebren für diese Monade, wer rät sie? Ein Mathematiker im Raum, zwei. Das sind die Algebren der Ultrafiltermonade. Kann man nicht raten. Die Algebren der Ultrafiltermonade sind die kompakten Hausdorffräume. So, mit anderen Worten, die kompakten Hausdorffräume sind was Algebraisches. Okay, ja, das alles nächstes Semester. So, was wollen wir noch? Das kennen wir jetzt schon, haben wir nicht auch noch. So,
ja. Ich glaube, das sind eine Vorlesung einmal ganz kurz gehabt, und ich habe es so verstanden, dass eine Monade sozusagen ein Beispiel von einem Algebra-Objekt in der Kategorie WM gefunden worden ist.
Ja. Also, es ist auch richtig, dass Monaden selbst Algebren sind. Ja, das ist der bekannte Slogan, wie nachzulesen auf der Haskell-Homepage. Monads are just monoids in the category of endofunctors. Und das ist tatsächlich formal exakt richtig. Ja, also ich kann in einer monoidalen Kategorie definieren, was ein Monoid ist, und ich kann aus der Kategorie der Endofunktoren kann ich eine monoidale Kategorie machen mit Funktorkomposition als Monoidoperation. Und ja, das stimmt auch. Das stimmt. Das ist so generell so ein Phänomen der Kategorientheorie. Das ist alles immer in Makro und Mikro und sonst was gibt irgendwie. Also in der Tat. Also Monaden sind selbst Algebren, aber wir definieren auch Klassen von Algebren, ganz anderen Algebren. Ja. Ja, genau. Man sieht es. Also in dieser die Monoid-Operation auf Endofunktoren, also in der Kategorie der Endofunktoren ist einmal Funktorkomposition als binäre Verknüpfung und einmal Identität als das neutrale Element. Und ich habe also hier eine natürliche Transformation vom neutralen Element in das Objekt. Ja, wenn ich das Ganze jetzt mir auf Mengen und kartesisches Produkt zurückprojiziert vorstelle, ja, also wenn ein neutrales Element bezüglich kartesischem Produkt ist ja die 1. So, dann hätte ich hier so eine Abbildung von der 1 in die Menge. Gut, das ist also ein ausgezeichnetes Element der Menge. Das definiert mir das Neutrale gewissermaßen. Und hier habe ich ja, das würde dann in Mengen durch Kreuzprodukt ersetzt, durch kartesisches Produkt, dann habe ich also hier eine binäre Operation gewissermaßen. Und die Gesetze sind tatsächlich auch dieselben, das ist das Erstaunliche. Also die Monadengesetze, die man braucht, also die Gleichungen, die nachher für die Dinger kommen, das sind tatsächlich ein Assoziativgesetz für die Multiplikation und zwei Einheitsgesetze. Ja. Auf der Kalko, da trat also jemand auf mit einem Foto zu dem Thema, wo er das also weitertrieb, wo also einem jungen Mann in der Disco im Spotlight dann einfiel: Ein distributives Gesetz einer Monade über einen Funktor ist einfach ein Monoid in der Kategorie der distributiven Gesetze. Was stimmt? So. Ja, Spaß beiseite. Ist das zu vergleichen mit dem Join in Haskell? Ist es das? Das ist das Monad-Join. Ja, das ist das einfach. Genau, ja, man kann Monaden auch anders präsentieren. In Haskell werden sie normalerweise anders präsentiert. Also ich kann auch eine Monade präsentieren mittels Bind, wie in Haskell, und der Einheit, also dem Ether, oder eben alternativ über Join und Einheit. Das kann man ineinander umrechnen praktisch. So. Und man sieht hier, warum es Join heißt. Ne? So. Nee, jetzt wischen wir mal wieder. Riecht, als hätte irgendjemand eine größere Menge Parfum ins Wischwasser geschüttet oder so. Das kann sein, dass das einfach das Putzmittel ist, aber Mann, dann hat aber da jemand Duftstoffe drin. Okay, vielleicht bin ich dann von der Nase ja nicht so subtil. Ja, schon. Ja. Wo ich jetzt recht betrachtet, ja, vielleicht, ja. Gut. So, also. Wir machen weiter mit Beispielen, und zwar für Funktorkategorien. Hier haben wir mal eine Kategorie. So als Erinnerung daran, dass man Kategorien zumindest endlich aufschlitten einfach irgendwie hinmalen kann. Ich habe an eine Kategorie ja fast keine Anforderungen, außer dass ich irgendwie die Morphismen komponieren können muss. Und einfaches Leben habe ich dann, wenn es praktisch keine Morphismen gibt. Also ich male hier zwei Objekte hin. Gut, es gibt natürlich zwei Morphismen, nämlich die Identitäten auf diesen Objekten. Die lasse ich mal weg. Zwischen den beiden Objekten gibt es keinen Morphismus und nicht-triviale Endomorphismen haben die auch nicht. So, das nennt man eine diskrete Kategorie. So, das ist also die diskrete Kategorie mit zwei Objekten und die Funktorkategorie von 2 nach C, die ist natürlich isomorph zu was Bekannten, nämlich dem kartesischen Produkt, also dem Produkt von C mit sich selbst. Logisch, nicht? Ich bekomme also ein Funktor von hier nach C, nicht, der muss ein C-Objekt für dieses Objekt angeben, ein C-Objekt für dieses Objekt und weitere Anforderungen gibt es im Grunde nicht. Das heißt also, ich habe einfach hier dieses Kreuzprodukt von Kategorien. Dann ein interessanter Fall ist Das hier, ich unterstreiche mal weiter alle Kategorien, um das deutlich zu machen. Ich kann noch eine Kategorie einfach hinmalen. Hier rum ich die Hand. Ich gebe diesmal den Objekten Namen, weil es nicht völlig symmetrisch ist. Also ich nehme die Kategorie mit zwei Objekten und genau einem Pfeil dazwischen. Gut, dann ist auch wieder klar, wie ich die Komposition definieren muss. Also in der Tat ist das nur ein, beides sind natürlich einfach Spezialfälle davon, dass ich als die Kategorie einfach ein Poset nehme, also eine geordnete Menge. Das hier ist eine diskrete geordnete Menge, das hier ist eine zweielementige geordnete Menge, halt die Zweikette. So, dann haben wir das also die Funktorkategorie von diesem Ding nach C, die ist jetzt etwas interessanter, oder eben auch diese hier, nicht? Die Kategorie C hoch Pfeil. Ja, was ist ein Funktor von dieser Kategorie hier nach C? Ja, nicht? Oder ganz salopp gesprochen, also ein Funktor von diesem Ding nach C ist ein C-Morphismus. So, nicht? Das heißt also, ich bekomme so ein Objekt, ich nenne mal immer die Quelle 0 und das Ziel 1. In Anlehnung an die Namen dieser Objekte hier. Also ein Funktor gibt mir so einen Morphismus hier praktisch. Nicht? Also er muss das Objekt hierhin abbilden, das Objekt dahin und den Pfeil dazwischen auf irgendeinen Morphismus. Und naja, sagen wir mal, wir hätten einen zweiten von den Dingern, dann sehen wir auch, was die Morphismen in dieser Kategorie sind. Das sind nämlich Paare von Morphismen in C. Sagen wir hier H0, H1, ich muss, also ein Morphismus in dieser Funktorkategorie ist ja eine natürliche Transformation, die hat Komponenten indiziert über die Objekte der Quellkategorie, also in diesem Falle zwei Komponenten, H0 und H1. Und die müssen diese Natürlichkeitsdiagramme zum Kommutieren bringen, also nur dieses eine hier im Grunde. Ne? Das war's. Nicht? Also es gibt nur... Naja gut, ich muss im Prinzip drei Natürlichkeitsdiagramme zum Kommutieren bringen. Eins für die Identität hier, eins für die Identität da und eins für den Morphismus in der Mitte. Aber wie man leicht nachprüft, sind Natürlichkeitsdiagramme für Identitäten trivial. Nicht? Wie sieht das aus? Das ist ein Natürlichkeitsdiagramm für eine Identität und Kommutieren dieses Diagramms sagt einfach nur Alpha A gleich Alpha A. Ne? Also das ist trivial, die kann ich weglassen. Das heißt, ich habe nur ein einziges Natürlichkeitsdiagramm, das ich berücksichtigen muss, das für den einen nicht trivialen Morphismus und das sagt mir eben, diese Diagramme müssen konkurrieren. So, das ist eine wichtige Kategorie, das ist also die Kategorie die Arrow-Kategorie, sagt man, ich weiß nicht, Kategorie der Pfeile, wenn man will, auf Deutsch, also die Arrow-Kategorie von C. Also zu jeder Kategorie konstruiere ich mir praktisch eine Kategorie der Morphismen in dieser Kategorie. Das schaffen wir noch. So, das hier ist Monoid, nicht? Additives Monoid der natürlichen Zahlen. So, jedes Monoid ist auch eine Kategorie. So, und ich kann mir jetzt die Funktorkategorie angucken von dieser Kategorie hier in irgendeine Kategorie C. Was sind da die Objekte? Naja, so ein Objekt ist ein Funktor von dem Ding dahin. Zunächst mal, hier gibt es genau ein Objekt. Also der Funktor muss irgendein Objekt hier finden für dieses Objekt. Mit anderen Worten, also so ein Funktor besteht einfach aus einem Objekt von C, ja, sagen wir C. Gut, und dann gibt es hier Morphismen, und zwar für jede natürliche Zahl einen Morphismus. Insbesondere gibt es hier, naja, es gibt die Null, aber die Null ist die Identität. Nicht? Also da kann ich mir nicht aussuchen, was ich mache. So, dann gibt es die 1. So, die 1 gibt mir praktisch einen Endomorphismus von dem C. Ja, wenn ich dann wissen will, was zum Beispiel F2 ist, ja, also 2 als Morphismus jetzt in dieser Monoid-Kategorie, nun ja, 2 ist ja 1 plus 1. Also ist das, was da rauskommt, per Funktorialität von F, einfach F1 komponiert mit F1 und so weiter. Ja, also die weiteren Dinge, die der Funktor tut, kann ich mir also nicht aussuchen. Umgekehrt, wenn ich für jede Zahl einfach f von n gleich f1 hoch n, also n mal Wiederholung von f1 setze, dann kann man leicht nachrechnen, dass dabei ein Funktor rauskommt. So, das heißt also, meine Objekte sind einfach Objekte in C, also meine Funktoren hier sind Objekte in C mit einer unären Operation. Und Morphismen so, sagen wir mal, ich nehme hier einen weiteren Funktor, ja, g, und g von dem einen Objekt soll jetzt mal d sein. Und dann habe ich hier so eine unäre Operation g1. Und die Frage ist, was ist dann eine natürliche Transformation? Nun, in diesen, die natürlichen Transformationen sind indiziert über Objekte. Es gibt hier nur ein Objekt da oben, nicht? Das heißt, gibt es auch hier nur eine Abbildung, h. So, und die Natürlichkeit besagt, dass h praktisch mit der Operation kommutiert. Ja, das heißt also, mit anderen Worten, h ist einfach homomorph. Nicht? Also wir haben hier eine Funktorkategorie, die ist praktisch eine Kategorie von Algebren. Eine sehr primitive Kategorie von Algebren, nur eine unäre Operation und keine Gleichungsgesetze praktisch, ja, also eine unäre Operation, die keinen weiteren Restriktionen unterworfen ist. Und die natürlichen Transformationen geben mir einfach die Homomorphismen. So, das fürchte ich, muss es für heute gewesen sein. Das meiste haben wir auch eigentlich. Nee, wir haben auch eigentlich alles. So. Ja, sind noch Fragen? Nee, das ist eine Kategorie, also ein Monoid qua Kategorie. Ja? Das heißt also, hat ein Objekt und hier Morphismen, Identität ist die 0 und dann 1, 2 und so weiter mit Komposition gleich Addition. Weitere Dinge. Okay, ja, wir treffen uns Montag und besprechen den Zettel. Wie gesagt, dann keine Aufnahme am Montag. Gut. Ja, dann bis dann.